Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag und gute Nacht zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Es gibt ja Menschen, die die Folgen, die letzten Folgen gar nicht gehört haben und jetzt so Folge für Folge sich täglich da 2 bis 3 Podcasts reinziehen. Und ja, jetzt bist du bei den Rosenkreuzern angelangt und fragst dich vielleicht entweder 2 Fragen. Entweder fragst du dich, ja, die kenne ich, was hat's mit denen auf sich, warum tauchen die hier auf? Oder du fragst dich, wer sind die Rosenkreuzer? Und da muss ich heute mal zu meiner Schande gestehen, ich habe mir die 2. Frage gestellt. Ich wusste es noch nicht. Ich weiß, sehr beschämend, viele Leute werden jetzt denken, um Gottes Willen, komplett ohne Allgemeinbildung geboren. Was die Rosenkreuzer betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, leider ja. Aber dafür ist der Podcast ja da. Das Skript hat heute unser lieber Alex gemacht, dass ich mich da auch mal einlesen kann. Und ich habe viel Spannendes hier im Skript gefunden, wo ich gesagt habe, nicht schlecht. Sehr, sehr interessant. Und für alle, die Rosenkreuzer entweder gar nicht oder auch nicht so gut kennen, bekommen jetzt hier über die Rosenkreuzer viel Neues erzählt. Alle Geheimnisse der Rosenkreuzer wirst du heute hier erfahren. Und das natürlich nicht nur von mir, sondern auch von meinem lieben Kollegen und Freund Alexander Palke in Stuttgart. Ich grüße dich, mein Lieber.
Ich grüße dich, mein Lieber, und ich kann dir sagen, wenn du heute mit den Rosenkreuzern zum ersten Mal so richtig in Berührung kommst, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass sie dir in Zukunft noch öfter begegnen werden. Wir kennen ja das Gesetz der Resonanz, haben wir ja auch schon hier besprochen. Und ich habe gerade schon, weil wir auch vor dem Podcast schon ein bisschen geplaudert haben, erzählt, dass ich die Musikgruppe Chinggis Khan, ja, die kannte ich bis Anfang der 2000er Jahre nicht, bis ein Freund mich darauf aufmerksam gemacht hat, mir da mal 1, 2 Lieder vorgespielt hat und auch zu mir sagte, Mensch, du beschäftigst dich dein Leben lang mit Musik, du hast noch nie was von Chinggis Khan gehört. Ich so, nein, ich habe noch nie was von denen gehört. Und ich kannte das auch tatsächlich gar nicht. Und ab dem Tag, nachdem er mir diese Band vorgestellt oder vorgespielt hatte, sind die mir ständig irgendwo begegnet. Die hörte ich auf einmal im Radio, dann sah ich im Fernsehen einen Ausschnitt, dann las ich irgendwo was darüber. Also es war wirklich Phänomen und seitdem ist die Band wirklich in meinem Leben. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt da großer Fan wäre, das nicht. Aber sie sind präsent und davor war das irgendwie war nicht da. Und das ist auch so ein Phänomen, warum wir manchmal im Leben bestimmte Dinge gar nicht erleben. Wir kennen das ja auch, schwangere Frauen sagen zum Beispiel, seit sie schwanger sind, da begegnen sie dann nur noch anderen Schwangeren oder so, oder man hat eine seltene Automarke und dann fällt einem plötzlich auf, Mensch, da gibt es ja auch noch 1, 2 andere, die damit rumfahren.
Total.
Und denen begegnet man auf einmal. Ja. Also das sind so Dinge, Resonanz und auch Zeitqualität, dass eben Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt in unser Leben kommen sollen, warum auch immer. Da wir Menschen dürfen da auch gern bescheiden sein und sagen, wir verstehen oder wissen nicht immer alles, warum das jetzt so im Detail ist. Aber wenn du jetzt diese Folge über die Rosenkreuzer gerade hörst, dann haben die für dich eine Bedeutung. Und dass du jetzt immer noch zuhörst, sagt ja auch, dass es für dich wichtig ist. Was hat es damit überhaupt auf sich? Ja, sicherlich der eine oder andere hat schon von den Rosenkreuzern gehört. Das ist ja erstmal ein Begriff, der ein bisschen bizarr anmutet, aber tatsächlich ist es, und deswegen sind wir ja auch der spirituelle Podcast, es ist eine mystisch-esoterische Bruderschaft. Man kann es aber auch eine Bewegung nennen. Und die Ursprünge, ja, die gehen, so ist es zumindest mal überliefert, so bis ins 17. Jahrhundert zurück. Und der Name Rosenkreuzer, das ist dem Symbol natürlich auch abgeleitet, das ist ein Kreuz mit einer Rose in der Mitte. Man sieht das übrigens auch auf Tarot-Symbolen bei Aleister Crowley zum Beispiel. Das ist eine spirituelle und alchemistische Bedeutung. So, also, wir gehen, was soll das Ganze, was bringt das Ganze und so weiter, das werden wir jetzt alles so ein bisschen rausfinden im Laufe der Sendung. Und wir fangen natürlich mit den Ursprüngen erstmal an. Also wie schon gesagt, 17. Jahrhundert. ja, relativ früh, ne, wahrscheinlich so um 1614 ging das los. Und da sind die sogenannten Rosenkreuzer-Schriften zum ersten Mal nachgewiesen. Und da wird dann eine geheime Bruderschaft beschrieben, die spirituelles Wissen und Weisheit sowohl bewahrt und auch verbreitet. Die Philosophie ist das Verbinden der Elemente Mystik, Alchemie, Hermetik, Christentum und Philosophie. Also, und was hat das Ganze damit auf sich? Also diese Begriffe streben alle nach persönlicher Erleuchtung, innerer Reinigung und natürlich auch der Verbindung, und damit sind wir sehr nah an unserem Podcast, der Verbindung von Wissenschaft und Spiritualität. Und das ist das Spannende eben auch bei den Rosenkreuzern, dass sie eben Wissenschaft tatsächlich mit einbeziehen, aber auch gleichzeitig sich als sehr esoterisch verstehen, denn die Geheimhaltung, ja, das ist ja das Wort Esoterik, das ist ja auch die Geheimlehre, die innere Lehre, also dass etwas nicht nach außen dringt, vom Ursprung des Begriffes Esoterik her gesehen, diese Geheimhaltung spielt für die Rosenkreuzer eine ganz zentrale Rolle. Also es gibt heute ganz viele verschiedene Rosenkreuzergruppen, kommen wir gleich noch drauf. Teilweise treten sie öffentlich auf, aber historisch haben sie eigentlich meistens oder zumindest oft im Verborgenen gewirkt. Sie gelten nämlich als ein Geheimbund, der geheimes Wissen bewahrt und auch der Überzeugung ist, dass ein geheimes Wissen nicht jedem zugänglich sein sollte. Das ist sehr spannend. Also, aber ganz modern betrachtet, ich habe schon gesagt, es gibt verschiedene Organisationen, die sich auf die Tradition der Rosenkreuze eben berufen. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten antiken und mystischen Rosenkreuzer, kurz AMORC. Sie beschäftigen sich mit Meditation, spiritueller Entwicklung und Esoterik. Das ist also eine geistige Bewegung, die, wie gesagt, Mystik, Wissenschaft und auch noch Philosophie verbinden möchte. Und wir gehen nochmal etwas tiefer rein. Und zwar gibt es folgende Schriften. Einmal die Pharma Fraternitatis. Das ist ein Begriff, das bedeutet Lob der Bruderschaft. Dann gibt es die Confessio Fraternitatis, das ist das Glaubensbekenntnis der Bruderschaft. Und die Kymnische Hochzeit, Christiane Rosenkreuz oder Christiani Rosenkreuz, besser gesagt, die alchemistische Hochzeit. Also, in diesen Texten wird von einem geheimnisvollen Gründer namens Christian Rosenkreuz berichtet, der im 15. Jahrhundert gelebt haben soll. Er soll Reisen ins Morgenland unternommen haben, um dort geheimes Wissen über Medizin, Alchemie und Philosophie zu sammeln. Danach gründete er dann einen Geheimbund. Und dieses Wissen soll von diesem Geheimbund bewahrt und verbreitet worden sein. Das ist die Geschichte. Es ist allerdings bis heute unklar, ob Christian Rosenkreuz eine historische Person oder eine symbolische Figur ist. Ja, so, und wie machen die Rosenkreuzer das, dass sie diese verschiedenen Wissensgebiete miteinander kombinieren? Also die Alchemie zum Beispiel, die Hermetik, die Mystik, aber sogar die christliche Symbolik. Wie bringt man das alles zusammen? Ja, also nochmal kurz im Einzelnen, die Alchemie, haben wir auch schon mal im Podcast hier drüber gemacht, symbolisch als Prozess der inneren Transformation und Erleuchtung im Sinne von Veredelung. Ja, also nicht nur als chemisches Experiment, sondern vor allem auch als seelisches, verwandle Blei zu Gold, verwandle niedere Energien in höhere. Dann die Hermetik, das sind Lehren, die von Hermes Trismegistos stammen und da geht's um die Einheit von Geist und Materie. Dann die Mystik, die Suche nach direkter Erfahrung des Göttlichen oder einer höheren Wirklichkeit, im Hier und Jetzt, direkt und ohne Umschweife, ohne Umweg. Ja, so wie zum Beispiel beim Zen oder der Kontemplation. Ja, die christliche Symbolik, das ist ja die Rose auf dem Kreuz, sie steht eben für die Vereinigung von Leben, Tod und spiritueller Erneuerung. Das haben wir ja auch im Bild von Jesus Christus. Da geht es ja auch eben dann um Tod, aber Wiederauferstehung, also Tod und Leben miteinander vereint und natürlich auch spirituelle Erneuerung. Und die Wissenschaft, dass sie jetzt auch noch mit dazukommt bei den Rosenkreuzern, macht die Sache sehr rund, denn auch Vernunft spielt eine Rolle. Es wird nicht nur irrational argumentiert, sondern die Bewegung steht eben auch für die Verbindung von Rationalität und Spiritualität und hat damit auch etwas sehr Geerdetes an sich. Was wollen die Rosenkreuzer? Ja, sie wollen oder das Ziel ist, den Menschen, aber sich selbst und anderen aber auch unter Umständen, einfach zu helfen, wer dafür offen ist, sich selbst und das Universum besser zu verstehen und zu einem höheren Bewusstseinsstand zu gelangen. Wenn wir uns die Rosenkreuzer heute mal anschauen, also ich habe schon angesprochen, die antike und mystische Rosenkreuzer, das ist die AMORC, nennen die sich, oder auch AMORC kann man es aussprechen. Das ist einer der größten modernen Orden und dieser hat weltweit seine Mitglieder. Sie bieten Kurse, Meditationen und Studien an, die sich eben an der Tradition orientieren. So, und dann gibt es eine weitere spirituelle Gemeinschaft, die Lehren von Max Heindl verbreitet. Die nennen sich Rosicrucian Fellowship. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, auch für mich ganz neu gewesen. Aber Max Heindl war ein esoterischer Lehrer des 20. Jahrhunderts und ja, an ihm orientieren sich diese spirituellen Lehren, die eben auch auf die Rosenkreuzer letzten Endes zurückzuführen sind. Und viele moderne Rosenkreuzer sind offen für die Öffentlichkeit. Das ist vielleicht ein bisschen anders geworden. Sie sind nicht mehr so in diesem extremen Geheimbund-Denken organisiert wie früher, weil sie eben sagen, es soll Menschen, die interessiert sind, eben auch zugänglich sein. Das hat sich ein bisschen geändert, aber dennoch ist die Geheimhaltung in diesen Orden auch immer noch ein Thema, sodass man zum Beispiel dort auch der Überzeugung ist, nicht jetzt zu missionieren und andere gegen ihren Willen von etwas zu überzeugen. Und somit dann die Dinge für sich behält, so lange, bis eben der Interessierte von außen auf sie zukommt. Ja, und wenn wir uns dieses Rosenkreuz nochmal genauer anschauen, also dieses Symbol, ja, wie gesagt, Kreuz steht, wenn wir uns jetzt nochmal ein bisschen ans Christentum erinnern, steht für Leiden, für Tod, aber eben auch für spirituelle Erneuerung. Deswegen starb Jesus am Kreuz. Die Rose symbolisiert die Seele, die im Herzen wächst und erblüht. Sie steht auch für Geheimnis, Schönheit und spirituelle Entwicklung. Dann taucht bei den Rosenkreuzern ganz häufig die Zahl 7 auf, weil sie für Vollständigkeit, spirituelle Gesetze und Entwicklung steht. Zum Beispiel die 7 Chakren, ja, die 7 Tage der Woche oder auch die 7 Tage der Schöpfung. Dann haben wir die Zahl 3. Sie symbolisiert die Dreifaltigkeit und die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Ein weiteres Symbol der Rosenkreuze ist der Pelikan. Er ist ein Symbol für ein selbstloses Opfer, weil der Legende nach ein Pelikan seine eigenen Jungen mit seinem Blut nährt. Und damit steht er für Liebe und Erneuerung. Die Einflüsse der Rosenkreuzer waren eben, wie ich schon gesagt habe, aus der Hermetik. Und das ist eine Philosophie, die auf den Schriften Hermes Trismegistus basiert. Und da geht es im Kern, um das vielleicht nochmal zu sagen, um die Einheit von Geist und Materie und davon, dass das Universum eben durch geistige Prinzipien gelenkt wird. Ja? Und die Erleuchtung oder die Veredelung der Seele durch die Alchemie passt da natürlich auch gut rein. Genauso eben die christliche Mystik, denn diese wird hier spirituell gesehen im Sinne von einem, ja, man kann auch wieder die Kontemplation anführen, die christliche Mystik, der direkte Zugang zu Gott, indem man ihn spürt, oder den großen Geist. Und sogar kabbalistische Elemente finden sich manchmal, insbesondere die Idee von verborgener Weisheit und der Verbindung zwischen Gott und Mensch. Aber auch das Thema Renaissance-Humanismus, denn die Rosenkreuzer entstanden im Zeitalter der Renaissance, also einer Zeit, in der Wissenschaft, Kunst und Spiritualität ganz neu entdeckt und auch miteinander verbunden wurden. Und da sind wir heute als Gesellschaft wieder ein bisschen weggekommen. Wir haben wieder mehr Trennung zwischen Wissenschaft und Spiritualität. Das war zu Zeiten der Renaissance tatsächlich auch einmal anders. So, und nun kommen wir zu den Ritualen der Rosenkreuzer. Und da frage ich dich, mein lieber Manuel, welche Rituale gibt es da und wie werden die vor allem auch durchgeführt?
Das würdet ihr gerne wissen, aber, kleiner Nachteil, die sind eigentlich weitestgehend geheim. Und so gut wie gar nicht dokumentiert. Deswegen müssen wir diesen. Können wir nichts drüber sagen. Deswegen gehen wir zur nächsten Frage. Nein, Quatsch. Wir haben natürlich ein bisschen was herausfinden können. Also ein bisschen was sickert ja dann doch durch. Es gibt ja auch moderne Rosenkreuzerorden und da kennt man eigentlich so ein paar ganz typische Praktiken, wie zum Beispiel Meditation und Kontemplation, also die Innenschau, um spirituelle Erkenntnisse zu gewinnen und sich mit den höheren geistigen Ebenen zu verbinden. Dann gibt es natürlich auch die Arbeit an Texten voller Symbole, Allegorien und auch Parabeln, also das Studium symbolischer Schriften, um tiefe Wahrheiten zu entdecken. Ja, neue Mitglieder, die durchlaufen, so wie man es sich auch vorstellen kann, natürlich auch einen gewissen Ritus. Da gibt es eine feierliche Aufnahmezeremonie, die auch oft mit Schwüren, mit Reinigung und auch symbolischen Handlungen einhergeht. Dann gibt es die alchemistischen Übungen, also symbolische Arbeit mit den Elementen und auch inneren Prozessen der Transformation der Seele. Es gibt Gebete und auch das ethische Leben, also die persönliche Entwicklung und auch die moralische Integrität stehen hier komplett im Zentrum. So, und wer jetzt immer noch sagt, naja, die Rosenkreuzer, mit denen habe ich noch nicht so viel gemein oder noch nicht so viel gehört, na, dann gucken wir mal auf Leute, die mit den Rosenkreuzern zu tun hatten und spätestens gleich bei der dritten Person wird man sagen, ja klar, die Person kennt man auf jeden Fall. Also, wir haben einmal Johann Valentin André von 1586 bis 1654. Der gilt als einer der möglichen Verfasser der ersten Rosenkreuzer Schriften. Er war ein deutscher Theologe, der allerdings später betonte, dass die Rosenkreuzer eher als symbolische Bewegung zu verstehen seien. Dann haben wir Robert Flood von 1574 bis 1637. Er ist ein englischer Arzt und Mystiker gewesen, der stark von der Rosenkreuzer-Idee beeinflusst war und deren Leben verbreitete. Und die dritte Person, die jedem ein Begriff sein sollte, Paracelsus von 1493 bis 1541. Er war zwar kein Rosenkreuzer im engeren Sinne, aber ein betonter Alchemist und Arzt, dessen Ideen oft mit der Rosenkreuzer-Tradition verbunden wurden. Ja, moderne Rosenkreuzer-Gruppen gibt es natürlich auch und die hattest du eben schon angesprochen, lieber Alex. Da ist einmal diese Amorg, die weltweit aktiv sind mit Lehrbriefen, Studienkreisen und auch Treffen. Sie sehen sich als die Hüter der alten Weisheit und bieten praktische spirituelle Übungen an. Dann gibt es noch die Rosicrucian Fellowship, die von Max Heindl Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurden. Und diese verbinden die Rosenkreuzer Lehren mit der christlichen Theosophie. Und dann gibt es noch die Lectorium Rosicrucianum. Und es ist eine weitere esoterische Gemeinschaft, die den spirituellen Weg der Rosenkreuzer betont. So, falls du jetzt sagst, das klingt unglaublich spannend, dann sagen wir natürlich auch, wie du in der Praxis sozusagen als der erste Praxistipp in diesem Podcast dich mit den Rosenkreuzer-Lehren beschäftigen kannst. Du kannst zum einen Bücher lesen und da wird vor allen Dingen die Pharma Fraternitatis empfohlen. Es gibt auch noch modernere Werke über die Rosenkreuzer, aber dieses Werk wird hier ganz besonders hervorgehoben. Dann kannst du an Kursen oder Online-Gemeinschaften von der AMORG teilnehmen, also geschrieben Anton, Martha, Otto, Richard, Cäsar. Und du kannst meditieren oder spirituelle Übungen ausprobieren, die auf den Rosenkreuzer-Prinzipien basieren. Und wir fragen uns natürlich auch, wenn ich das jetzt schon gelesen habe und das auch unglaublich interessant finde, kann ich denn überhaupt noch Rosenkreuzer werden und wenn ja, wie? Also wir wissen ja, es gibt Rosenkreuzer auch noch heutzutage, also muss es ja eine Möglichkeit geben, dort partizipieren zu können. Und man kann zum Beispiel sich die AMORG mal anschauen. Da gibt es zum einen die Webseite, die man besuchen kann. Natürlich auch in Deutschland gibt es die amorc.de. Dann kann man sich dort Informationen anfordern, man kann sich dort danach anmelden und kann dann an Treffen und Veranstaltungen teilnehmen. Und wenn man das macht, dann ist es wichtig zu wissen, es gibt eine Mitgliedsgebühr, die je nach Land variiert und die für die Materialien und auch für die Organisation verwendet wird. Ähnlich läuft es bei der Rosicrucian Fellowship ab, da kann man sich auch online informieren und Mitglied werden, sich aber auch Studienmaterialien dort besorgen und Übungen ausführen. Und was man natürlich mitbringen soll, wenn man in so eine Organisation hineingeht oder sich da organisieren möchte, klar, Interesse an Spiritualität, Mystik und innerer Entwicklung. Auch die Bereitschaft, regelmäßig zu lernen und zu üben und Offenheit für die Symbole, Meditationen und auch für die Philosophie haben. Und ganz wichtige Information, es gibt natürlich auch andere Organisationen, die sich Rosenkreuzer nennen, aber nicht unbedingt seriös sind. Also hier gilt es genauer hinzuschauen und sich vielleicht eher diesen bekannten Organisationen zuzuwenden. Natürlich fragt man sich auch, ja, das ist ja so eine Art wie Geheimbund, gibt es da irgendwelche Negativpunkte? Und die haben wir selbstverständlich auch mal beleuchtet. Also zum einen wirkt das nach außen hin sehr intransparent, weil halt die Geheimhaltung eine große Rolle spielt. Das heißt, als Außenstehender wirkt das Ganze sehr undurchsichtig, was auch Misstrauen hervorrufen kann. Das ist ganz klar. Dann gibt es natürlich ja generelle Kritik an Geheimbünden, weil es da auch um Verschwörungstheorien geht. Es geht auch um Machtspiele, die da in Verbindung gebracht werden können mit diesen Geheimbünden. Aber es bleibt trotzdem immer noch diese, sage ich mal, Information, dass die ganz großen Bünde, wie zum Beispiel AMORG oder der Rosicrucian Fellowship, dass diese schon innerlich seriöse Guidelines haben und diese auch verfolgen. Natürlich ist der Kostenfaktor auch wichtig, wird auch oft kritisiert. Manche finden das fair, manche sehen da drin aber auch irgendwie eine finanzielle Belastung oder auch ein Geschäft mit der Spiritualität. Es gibt, ja, was klar ist bei solchen Geheimbünden, natürlich auch wissenschaftlich wenig oder gar keine Möglichkeit herauszufinden, ob diese mystischen, symbolischen oder auch esoterischen Veranstaltungen wissenschaftlich beweisbar sind. Man muss aber dazu sagen, dass wenn man so einen rationalen Anspruch darauf hat, vielleicht da auch nicht der passende Mensch dafür ist. Und ganz wichtig, natürlich, solche Gruppen könnten auch eventuell die Gefahr einer Abhängigkeit darstellen. Dort muss man einfach aufpassen, dass man dort immer noch seinen eigenen Kopf behält. Ja, was kann man tun, um dort sicher zu bleiben? Natürlich gründliche Informationen. Information is power, kennen wir alle, dass man sich darüber erst einmal sehr gut informiert. Natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, weil es sind ja halt Geheimbünde. Man bekommt halt nicht alle Informationen, bevor man dort beitritt. Wenn man dort beitritt, vielleicht eine etwas kritische Haltung bewahren und auch darauf achten, dass niemand Druck auf dich ausübt oder dich isolieren will. Also man sagt ja immer, solange man sich wohlfühlt und seinem besten Freund das mit einem guten Gefühl empfehlen kann, dann kann man das auch machen. So, jetzt schauen wir nochmal ganz kurz auf diese wirklich wichtige Frage. Was unterscheidet denn jetzt seriöse von unseriösen Gruppen? Wie kann man das als Außenstehender erkennen? So, zum einen ganz klar Transparenz. Also wieder mal das Wort Transparenz ist ein großes Wort. Ich weiß, bei Geheimbünden auch schwierig zu erklären. Aber dass man zumindest die Transparenz nach außen gibt, dass man eine klare Webseite hat mit klaren Informationen, Zielen, auch die Kosten, was da auf einen zukommt. Dann, dass man jederzeit auch bekannt gemacht bekommt oder weiß, worauf man sich einlässt, was die Mitgliedschaft kostet und was einen dort erwartet. Und dass vielleicht ein paar wichtige Informationen fehlen können, die hinter verschlossenen Türen gegeben werden, aber diese Informationen nicht irgendwelche Gefahren auslösen. Wenn das zu viel Intransparenz bereits auf der Webseite ist, dann ist da natürlich Vorsicht geboten. Es wird kein Druck ausgeübt von seriösen Organisationen. Also das heißt, da bekommt man Zeit zum Entscheiden. Man wird nicht in irgendwelche Mitgliedschaften reingezwängt, nicht in irgendwelche Verpflichtungen, auch nicht in Zahlungsverpflichtungen. Und hier auch ein wichtiges Alarmsignal, wenn man sich da irgendwie gedrückt fühlt oder gedrängt, dann lieber davon fernhalten. Klare Kommunikation ist auch ein klarer Gamechanger, wie man so schön sagen würde. Also gute Gruppen beantworten alle deine Fragen offen und ehrlich. Und die Ansprechpartner sind natürlich auch bereit dazu, mit Zweifeln oder Bedenken umzugehen und diese zu klären. Bei den Mitgliedsbeiträgen auch ganz wichtig, diese müssen fair und transparent kommuniziert sein, dürfen nicht überzogen sein und auch nicht irgendetwas versprechen, wie zum Beispiel den schnellen Erfolg. Und man muss halt aufpassen, es gibt Organisationen, die einem ja teure Zusatzseminare, Produkte oder auch andere Dinge anbieten, die dann sehr ans Geld gehen, da ist auch Vorsicht gefordert. Und wenn man kann, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich natürlich auch Erfahrungsberichte von ehemaligen Mitgliedern einholen und auch aus unabhängigen Quellen und sich vielleicht mit dem einen oder anderen austauschen. Und eine gute Organisation geht auch mit deiner Privatsphäre gut um und respektieren deine Entscheidungsfreiheit. Also versuchen dich weder von Familien und Freunden noch von anderen Leuten abzuschneiden, die anders denken. Und wenn es geht, vielleicht hast du die Möglichkeit, ein unverbindliches Treffen mal zu besuchen, wo du einfach erstmal mitbekommst, was sind das für Menschen, was hast du da für einen Eindruck, wie fühlt sich das Ganze an? So, jetzt fragen wir uns natürlich auch so ein bisschen, die Frage stellen wir uns, wie sieht denn der Alltag eines Rosenkreuzers aus? Und da geht es zum einen darum, viele spirituelle Übungen und Meditationen, die werden also regelmäßig täglich in den Alltag integriert, so circa 10 bis 30 Minuten in den Tag hinein. Dann gibt es das Studium und auch die Selbstbildung. Da gibt es dann Lehren der Bruderschaft. Das sind philosophische und esoterische Texte, die gelesen werden, die reflektiert werden. Und das ist natürlich nicht irgendwann abgeschlossen, sondern ein lebenslanger Prozess. Dann gibt es auch das ethische Leben, also verantwortlich zu sein mit sich selbst, ehrlich zu sein, Mitgefühl zu haben, hilfsbereit zu sein, Verantwortung in den Alltag und die spirituelle Praxis zu integrieren. Da gibt es dann auch Gruppenveranstaltungen, also regelmäßige Treffen mit Gleichgesinnten, eine innere Reflexion wäre auch wichtig, dass du dich selbst fühlst und dich fragst, wo du geistig und moralisch stehst, was kannst du noch verbessern. Da kann man natürlich auch durch Tagebuch schreiben, Meditation oder Gespräche einiges mit kontrollieren und reflektieren. Und die Integration in den Alltag, also die Rosenkreuzer sollen keine Flucht aus dem Leben sein, nein, sie sollen sich in den Alltag ritualisieren und auch integrieren lassen. Und es gibt da keine starren religiösen Rituale, wie bei anderen Gruppen. Es gibt auch keine festen Uhrzeiten, sondern es gibt Empfehlungen für die tägliche Praxis. Also, es gibt eine gesunde Lebensführung, eine bewusste Lebensführung für geistiges Wachstum, die einem empfohlen wird, neben dem normalen Leben. So, jetzt fragen wir uns aber, und das frage ich dich, mein lieber Alex, welche Tabus oder ethische Einschränkungen gibt es denn für die Rosenkreuzer?
Ja, also da gibt es tatsächlich welche, weil den Rosenkreuzern ist es schon sehr wichtig, dass sie eine auch ethisch-moralische Lebensweise haben, nämlich eine, die auf innere Entwicklung und Harmonie basiert. Es gibt jetzt keine strengen Tabus im klassischen Sinn, aber bestimmte moralische Prinzipien gelten dann doch als wichtig. Zum Beispiel wäre da zu nennen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Also eine Wahrhaftigkeit im Denken, Sprechen und Handeln ist zentral, weil die Rosenkreuzer sagen eben, Unehrlichkeit ist ein Hindernis für spirituelles Wachstum und vor allem die Unehrlichkeit sich selber gegenüber. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wir reden ja immer schnell von Wahrheit und Lüge, wenn es darum geht, was wir anderen erzählen. Aber es geht ja auch oft darum, dass ich ehrlich zu mir selber werde. Das ist ja der wichtige Schritt in der Spiritualität. Mir auch Schwächen eingestehe, ehrlich bin zu mir selbst. Und das ist viel, viel wichtiger oder noch viel, viel mehr gemeint, wenn wir erstmal auf einen spirituellen Weg gehen. Weil wenn wir uns jetzt nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, darum bemühen, anderen die Wahrheit zu sagen, aber uns selber nicht, dann entsteht auch ein Ungleichgewicht. Das ist also wirklich, wir werden auch authentischer, wenn wir erstmal ehrlich zu uns selber sind. Das ist auch ganz wichtig. Also das ist der erste Schritt, auch mal zu fragen, wo belüge ich mich vielleicht selber, ja, weil es einfach auch bequem ist und so weiter. Und das ist schon ein großer Schritt, den man da in sich selber geht. Aber Respekt und Mitgefühl anderen gegenüber, anderen Lebewesen mit Achtung und Mitgefühl zu begegnen, ist auch ein wichtiger Grundsatz. Und zwar unabhängig davon, wo jemand herkommt, welchen Glauben er hat oder welche Meinung. Gewaltfreiheit spielt auch eine große Rolle. Versteht sich fast von selbst, dass körperliche Gewalt nicht angewendet werden sollte, wenn man ein Rosenkreuzer ist. Aber natürlich auch geistige Gewalt wird abgelehnt. Ne? Denn was Manuel vorher schon sagte, dass eine seriöse Gruppe niemals jemanden unter Druck setzen würde, darin kann man auch erkennen, ne, man braucht immer Freiheit, sich selber zu entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht, ohne dass mich da jemand drängt. Das ist also ein guter Punkt, auch die geistige Gewaltlosigkeit, denn das betrachten Rosenkreuzer tatsächlich als eine Grundlage für ein harmonisches Zusammenleben. Dann ist mal ganz klar der Ansicht, dass jeder Mensch für sein Handeln selbst verantwortlich ist und dass jeder auch bewusst seine Entscheidungen treffen soll, ja, und zwar jeder selbst, ja, das unterscheidet natürlich auch einen Geheimbund von einer Sekte, wenn man es mal so will. Also es geht um das eigene Wohl und dem anderer und es bleibt immer eine gewisse Freiheit. Es gibt keinen blinden Gehorsam bei den Rosenkreuzern. Also die persönliche Urteilsfähigkeit und Freiheit steht jedem, soll jedem beibehalten werden und steht auch im Vordergrund. Mitglieder sollen nicht dogmatisch alles akzeptieren, sondern auch selbst und vor allem selbst reflektieren. Ein ausgeglichenes Leben wird aber ebenfalls so als Richtlinie gegeben, ne, die, wenn man in der Politik, in der EU, würde man das Richtlinienkompetenz nennen oder sowas. Also es gibt natürlich eine Richtlinie, dass man zum Beispiel nicht in Übermaß essen, trinken oder anderen Genüssen frönen soll. Also man darf schon genießen, soll auch genießen, aber eben immer im Maßen, um eben Körper und Geist klar zu halten. Das ist eine Empfehlung. Man kann also als Rosenkreuzer natürlich schon auch mal feiern oder sich's mal richtig gut gehen lassen oder schmecken lassen. Das ist sicher nicht gemeint, aber dass man generell in seinem Leben eine Mäßigung erreicht oder einen Ausgleich, dass man nicht jeden Tag trinkt und isst und das Leben in unausgewogener Weise genießt, um nicht mehr fähig zu sein, geistige Dinge zu vollbringen. Das ist sicherlich die Empfehlung. Und natürlich, dass man geistig offen ist für neue Erkenntnisse und auch Toleranz gegenüber anderen spirituellen Wegen lebt. Das heißt, nicht dogmatisch, das ist mal der eine Punkt, aber auch jetzt nicht missionarisch, sozusagen rumläuft und sagt, ja Moment mal, das, was du da glaubst und denkst, das ist aber falsch, so und so muss es sein und so ist es richtig. Ne? Also man akzeptiert und ist offen, wenn andere spirituelle Wege gehen oder andere Erkenntnisse verfolgen. Also zusammengefasst, es gibt jetzt nicht direkt Tabus oder Verbote, aber doch einen roten Faden. Und wie gesagt, zusammengefasst, Aufrichtigkeit, Authentizität, das ist wichtig und es soll dem inneren Wachstum dienen. So, und jetzt kommen wir zu einer neuen Kategorie in unserer Wegweiser-Reihe. Und das habt ihr sicherlich schon bei der letzten Folge gemerkt, da haben wir ja über die Wünschelrouten gesprochen. Wir haben natürlich auch heute wieder exklusiv für euch den Wegweiser Praxistipp. Und der kommt jetzt. 10 Schritte, die jetzt wichtig sind, wenn ich mich ernsthaft mit den Rosenkreuzern beschäftigen möchte. Also eine kleine Checkliste, die wir dir zusammengestellt haben. Sinnvolle Schritte, wenn du dich ernsthaft eben auf diesen Weg begeben möchtest. Also der erste Schritt, und das tust du ja immer, ist ja dann quasi, dass du den Podcast hörst. Befasse dich mit den wichtigsten historischen Texten und da empfehlen wir dir jetzt auch ein bisschen Literatur. Die Fama Fraternitatis und auch die Confessio Fraternitatis, das sind so die Grundlagenwerte, Werke, die würde ich dir oder die würden wir dir beide sehr empfehlen. Und wir empfehlen dir auch ein paar moderne Einführungen über die Rosenkreuz. Also ein bisschen nach Literatur vielleicht zu suchen, das ist schon mal gut, dass man das einfach mal auf dem Nachttisch liegen hat oder ein bisschen schmökert oder auch richtig liest am besten. Eine offizielle Organisation finden wäre der zweite Schritt. Also informiere dich über seriöse Gruppen wie die von uns schon öfter erwähnte AMORC, ja, AMORC. Oder gerne auch alternativ, und da kannst du dann auch wieder deiner Intuition folgen, die Rosi Krutschen Fellowship, also ein bisschen sperriges Wort, Richard, Otto, Siegfried, Ida, Cäsar, Richard, Udo, Cäsar, Ida, Adam, Nordpol geschrieben, Fellowship. Das sind diese zwei Gruppen, die wir da empfehlen. Kontakt aufnehmen, schreib eine Anfrage oder melde dich bei einer der Organisationen an, um mehr über die Mitgliedschaft oder auch Studienmaterial zu erfahren. Das ist auch sehr interessant. Die stellen natürlich auch Studienmaterial zur Verfügung. Und dann beginne das Studium. Arbeite die angebotenen Einführungs- und Studiematerialien sorgfältig durch, auch wenn es sehr esoterisch klingt, bleib dran. Im Grunde genommen ist es so ein bisschen wie eine Ausbildung zu sehen, die du machst, die dich auf deinem persönlichen Wachstum sehr, sehr weit bringen wird, weil hier eben eine große Ganzheitlichkeit gegeben ist, eben durch die Elemente der Mystik, der Alchemie, der Esoterik, aber auch der Wissenschaft. Ja, das ist eben das Schöne bei den Rosenkreuzern, man bekommt wirklich ein umfangreiches Wissen und du bist dann auch ausgestattet in Bereichen, die du vielleicht bisher einfach noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hattest. Was natürlich auch dazu gehört, und das Wort ist immer bei uns im Podcast-Thema, Meditation. Ja, das ist auch bei den Rosenkreuzern natürlich ein wichtiges Element. Und was ich vorhin ja auch schon angedeutet habe mit dem seid ehrlich euch selber gegenüber, Selbstreflexion üben. Ja? Also einfache Meditationen oder Kontemplationsübungen sollten natürlich in deinen Alltag gehören, zum Beispiel das Sitzen in der Stille oder das aufmerksame Sitzen und einfach hören, sich auf die Geräusche konzentrieren. Ja, Stille oder wenn ein Geräusch kommt, eben hier das einzelne Geräusch, bringt dich komplett in die Gegenwart. Eine Übung, die ich persönlich zum Beispiel bevorzuge, es gibt ja immer diese zwei Kontemplations- oder diese zwei Zen-Zugänge. Einmal atmen, bewusst über den Bauch und sich auf jeden Atemzug ein- und ausatmen zu konzentrieren oder eben das Sitzen in der Stille und hören. Hören bringt dich komplett in die Gegenwart, wenn du jedes Geräusch und so jede Kleinigkeit, egal ob laut oder leise, ob irgendwo eine Stecknadel runterfällt oder ob du jetzt ein Militärjet da über dir drüber fliegt oder deine Nachbarn streiten oder Stühle rücken oder sonst irgendwas machen. Weil es gibt ja auch Leute, das fand ich mal sehr interessant, die sagen einfach, ich kann nicht meditieren, ich wohne ja in einer Großstadt und überall Geräusche um mich rum und neben mir ist ja eine Baustelle und na, das sind dann immer so Ausreden. Warum kann ich nicht meditieren? Es ist ja viel zu laut hier. Ja, da muss ich an Williges Jäger erinnern, der gesagt hat, man kann das auch auf dem Hamburger Flughafen machen oder Bahnhof, Hauptbahnhof machen. Ist kein Problem. Deswegen ist diese Hörübung so spannend. Man konzentriert sich einfach auf jedes Geräusch und kommt dadurch voll in die Gegenwart. Also, eine alltägliche Erfahrung, sich da immer auch meditativ zu bestätigen. Dann die ethischen Prinzipien natürlich, die Ehrlichkeit, das Mitgefühl, die Selbstverantwortung, das sollte auch hier ein Teil deiner spirituellen Entwicklung sein im Wegweiser-Praxistipp. Wir haben dann auch noch die Suche nach Gleichgesinnten, die wir empfehlen bei lokalen Treffen. Das werdet ihr natürlich dann auch, wenn ihr euch eben nach den dementsprechenden Organisationen im Internet erkundigt, werdet ihr Online-Foren finden, ihr werdet Workshops finden, aber auch lokale Treffen oder sogar Stammtische. Bleibt geduldig, denn spirituelle Entwicklung braucht Zeit. Seid offen für langsame und stetige Fortschritte und vor allem macht euch keinen Druck. Das ist ganz wichtig. Kritisch bleiben gehört auch dazu, denn behalte immer deine eigene Urteilsfähigkeit und hinterfrage alles, was dir begegnet, auch in der Rosenkreuzerbewegung. Und der 10. Tipp von uns, versuche das Gelernte nicht nur theoretisch zu verstehen, denn wir sind hier nicht in der Schule, sondern es geht darum, es auch im Alltag umzusetzen und zu leben. Ja, wer einen Führerschein hat, Der kennt den Unterschied zwischen Theorie und Praxis und kennt natürlich auch viele andere. Das war jetzt nicht so gemeint, aber es ist Theorieprüfung bestanden, da kann auch kein Mensch Auto fahren. Und das ist hier noch viel wichtiger in der Spiritualität, dass wir in die Praxis kommen und das nicht als Kopfwissen uns nur aneignen, auch wenn natürlich das Kopfwissen dazugehört. Ja, und da wir natürlich der Podcast der modernen Spiritualität sind und da wir heute angekommen sind, während wir diesen Podcast hier aufzeichnen im August 2025 und du ihn ja sicherlich zu einem noch späteren Zeitpunkt hörst, vielleicht hörst du den Podcast ja auch schon im Oktober 2036 oder wir haben mittlerweile das Jahr 2048 oder das Jahr 2078. Ich weiß es nicht, wann du uns hörst. Wenn du uns im Jahr 2078 hörst, dann hörst du hier schon ein sehr historisches Tondokument. Aber ich frage dich mal, lieber Manuel, wir gucken natürlich sehr, sehr in die Zukunft und auch in die Gegenwart. Welche Rolle spielen denn die modernen Technologien aus heutiger Sicht modern im Jahr 2025 wie KI und Social Media bei den Rosenkreuzern?
Ja, das muss man wirklich sagen. Also ich meine, wenn man sich diesen Podcast anhört, wird wahrscheinlich das teilweise schon überholt sein, was wir jetzt sagen, aber ja, man sieht es ja auch
in der... Da ist KI wie Tonband, da ist ja Tonband. Die reden vom Tonband als neue Erfindung, werden die sagen im Jahr 2078, weil sie von KI sprechen, als dem neuen. Der VHS-Rekorder ist der erste vorgestellt worden gerade.
So, du sagst es. Und ich glaube auch irgendwann, werden wir soweit sein, dass wir keine Handys mehr haben, sondern irgendwelche KI-Geräte, die... Also das ist so mein Gedanke, wie so eine Sonnenbrille. Ich meine, das gibt's ja heutzutage schon, so Sonnenbrillen, die eine Kamera eingebaut haben, wo man dann Informationen von innen auf die Sonnenbrille, auf die Augen bekommt. Wahrscheinlich wird man irgendwann gar keine Sonnenbrille mehr haben. Man hat irgendwann wahrscheinlich ganz verrückte Sachen. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Das Gute ist, wir sehen es ja zum Beispiel auch an der Kirche. Also die Kirche selber hat ja all diese modernen Erscheinungen gut überstanden. Also das Kirchenhaus, da ist immer noch jemand vorne, der predigt. Es gibt immer noch die gleichen Riten wie vor 1500 Jahren. Und die KI begleitet die Kirchen, sage ich mal, peripher, zum Beispiel auf der Webseite, dass man mehr über die Kirche erfahren kann. Also hilft vielleicht sogar auch, dass man neue Mitglieder gewinnt. Also hilft im Marketing. So, und bei Rosenkreuzern oder auch bei anderen Bruderschaften wird es ähnlich sein, dass man diese als Werkzeuge zur Verbreitung und Vernetzung nutzt und da hat man natürlich wunderbare Möglichkeiten, dass man zum Beispiel auch ein paar Schriften weiter verbreiten kann und deswegen sind wir jetzt auch in der Lage gewesen, diesen Podcast zu machen und auch gut mit Informationen zu füllen, weil teilweise Informationen öffentlich zugänglich sind und sogar jetzt nicht nur in Form von geleakten Informationen, sondern auch zum Beispiel vom Amorg selber. Auf deren Webseite kann man sehr viel bereits erfahren, also sehr transparente Informationen sich abrufen. Dort kann man auch Online-Kurse finden und auch natürlich den Weg zu den Social-Media-Kanälen. So versucht man also, sich einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Und das ist auch so das Thema, was sich überall so wie so ein roter Faden durchzieht. Denn das Thema Vernetzung unter den Rosenkreuzern weltweit, aber auch unter denjenigen, die sich dafür interessieren, das ist vielleicht eine sehr spannende Möglichkeit, das gab es früher so nicht, wenn man sich das überlegt, jetzt im Jahr 2025, wir sind also 3 Jahrzehnte gerade erst in diesem Zeitalter, wo wir wirklich alle Zugang zum Internet haben. Also ich erinnere mich daran, 1995 zum Beispiel hatte ich noch keinen direkten Zugang, aber dann so 2-3 Jahre später schon. Und dann begann das erst so seinen Siegeszug zu nehmen. Mittlerweile gibt es nur noch wenige Menschen, die nicht online sind und die auch nicht digitale Geräte zu Hause haben, wie ein Computer, ein Mobiltelefon oder Telefon ist ja mittlerweile, ist ja alles digital, also alle Kommunikationsmöglichkeiten sind digitalisiert, außer der analoge Amateurfunk, der ist noch so wie vor 50 oder 60 Jahren, aber selbst da sind die digitalen Übertragungsformen auf dem Vormarsch. Also da ist die Frage, wie lange da noch analog überlebt. So, aber bevor ich jetzt hier abschweife, in meine Lieblingsecke über irgendwelche Funkthemen zu reden, muss man sagen, es gibt natürlich auch die Möglichkeiten der digitalen Meditation und der Übungen, die auch dann digital stattfinden bei den Rosenkreuzern. Also man legt schon Wert darauf, sich überall digital zu vernetzen. Und jetzt kommen wir nochmal zur künstlichen Intelligenz, denn die Rosenkreuzer haben schon sehr tiefgehende, aber auch sehr schwer zu verstehende, komplexe Texte. Da kann die KI natürlich helfen, das Ganze zusammenzufassen und auch auf dich persönlich zu individualisieren. Und da muss man sagen, ja, auf der einen Seite ist das sehr gut. Man hat da viele Möglichkeiten, auch noch einen besseren Zugang zu bekommen. Auf der anderen Seite kann man aber auch ein bisschen kritisch sagen, gerade diese Komplexität, die fordert einen ja heraus, fordert auch den Geist heraus, um sich mit diesen ganzen Riten zu befassen und zu beschäftigen. Und vielleicht bedarf es einfach auch mal des sich einlassen auf einer höheren Ebene mit Dingen, die etwas komplizierter sind. Ja, es gibt bei den Rosenkreuzern auch ein gewisses, ja, Bewusstsein für Technologie und man sagt auch, man kann digitale Technik bewusst und auch ethisch sinnvoll nutzen. Also man nutzt es jetzt nicht, um abgelenkt zu werden oder man sagt auch nicht, um Gottes Willen, das ist falsch, sondern man kümmert sich darum und nutzt es auch als Instrument fürs spirituelle Wachstum. Also da ist man tatsächlich sehr offen. Auch wenn es darum geht, ja, dass man kritisch mit den Rosenkreuzern umgeht, da hat man natürlich heutzutage sehr viel an Möglichkeiten. Man kann sich Bewertungen durchlesen, man kann sich die Social Media Kanäle genau anschauen und diese Fragen stellen sich aber auch die Rosenkreuzer. Wie kann man denn heutzutage überhaupt noch authentisch über die Riten und auch über die Themen und die Schriften der Rosenkreuzer im digitalen Zeitalter informieren? Also welche Wege nutzt man da? Also man sieht, digitale Technologien werden von den Rosenkreuzern benutzt und auch verwendet, um das Ganze nützlich einzusetzen und auch um sich bewusst damit zu befassen. Und ich finde, das ist auch ja eigentlich ein sehr wichtiger und guter Weg, weil man hat so den Eindruck, dass also das Internet oder auch KI, so hart das klingt, gehören schon zum Leben mit dazu und man muss auch bei, sage ich mal, traditionellen Organisationen vielleicht zumindest begleitend diese digitalen Möglichkeiten mit ins Auge fassen. Und das machen hier die Rosenkreuzer. Also da gibt es keine Verstecke. Also wenn man sich das Thema so anschaut, die Rosenkreuzer sind schon eine sehr groß gewachsene Organisation, eine sehr alte Organisation und die Lehren, die man mitnehmen kann für den Alltag, sind sicherlich für jeden etwas. Man muss ja nicht unbedingt eintreten oder beitreten, aber ich denke immer, aus jeder spirituellen Richtung kann man sich zumindest ein kleines Stückchen des Kuchens mitnehmen und dann kann man sich seinen eigenen Kuchen backen, wo dann unterschiedliche Werte oder auch Themen einen Platz finden. Und deswegen, die Rosenkreuzer sind nun eine weitere Möglichkeit, um so ein bisschen zu diversifizieren, um auch zu schauen, was kann man für sich selbst spirituell jeden Tag Sinnvolles tun, um sich auf, ja, ethisch, auf ein ethisch korrektes Leben zu konzentrieren. Und das ist jetzt auch wieder ein großes Wort, ethisch korrektes Leben. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet für jeden etwas anderes. Und ich glaube, dass, kann ich gleich mal Alexander fragen, das sehen wir beide sehr ähnlich. Also ich bin kein Fanatist, der jetzt irgendeiner Organisation angehört und nur deren Riten verfolgt, sondern ich mag es wirklich gerne, aus allem ein bisschen mitzunehmen und daraus mein Leben sinnvoll zu gestalten. Mein lieber Alex, wie ist das bei dir?
Absolut, ganz genau. Und ich glaube, man merkt es auch ein bisschen an unserem Podcast, der ja wirklich alles mit einschließt, viele, viele Themen um das Thema Spiritualität. Und ich bin auch so, dass ich meinen eigenen Weg natürlich daraus gehe. Und ich glaube, spannend bei den Rosenkreuzern ist ja, sie sind nicht wirklich so eine einzelne, einheitliche Organisation, sondern eher ein Sammelbegriff eben auch für Strömungen, in die eben diese mystischen und philosophischen Traditionen weiterführen und eben trotzdem auch geheime Schriften natürlich zugänglich machen. Aber es ist schon, ich bin auch so, also sich nur einem, und das ist auch immer so die Empfehlung, immer wenn irgendwo einer kommt und sagt, es gibt nur die eine Wahrheit oder es ist nur das und das ist nur richtig und alles andere ist falsch, wenn es, das ist dann eben der Fanatismus, und da merkt man dann eben schnell, ja, dass das unter Umständen dann keine seriöse oder keine gute Sache ist. Wobei ich auch da sage, natürlich jeder, wie er es möchte, jeder, wie er sich wohlfühlt und jeder, wie es ihm gut geht. Aber da gibt es natürlich in der heutigen Zeit auch die Möglichkeiten, sich eben vielschichtig zu informieren. Ich glaube, früher war das ein bisschen schwieriger. Da muss ich wieder mal an meine Oma wieder zitieren, die natürlich aufgewachsen ist, einfach in der Welt der katholischen Kirche, und da aber auch keine Möglichkeit hatte, sich irgendein anderes Wissen dazu zu holen. Es gab eben die Bibel und die Kirche. Es gab ja nicht mal irgendwie eine Möglichkeit, eine Bibliothek oder so, da wo sie lebte jedenfalls, das ist ja sehr dörflich gewesen, um sich mal ein Buch zu holen. Und ich sage das ja immer wieder gerne, es ist ja total verrückt, weil es ist im Grunde genommen erst roundabout vielleicht 90 Jahre her. Meine Oma wusste nicht mal, dass es die USA gibt, als jugendliches Mädchen.
Ja, und heutzutage wissen viele in den USA, dass es nicht mal Europa gibt. trotz KI. Also das ist so ein bisschen, das ist ja, ja das, was stimmt. So lustig ist, dass, also ich meine, um Gottes Willen, nicht, dass ich da einer auf den Schlips getreten fühle, aber so diese politische, geografische Bildung, die ist da schon teilweise sehr speziell. Also Leute, die nach Europa kommen und sagen so, oh, das ist ja interessant. Also Europa habe ich mir nur vorgestellt als der Eiffelturm. Oder als die, die Tower Bridge in London. Und dann sehen sie, das ist, oder Deutschland, dachten wir, die tragen alle Lederhosen. Also da sieht man schon.
Ich wollte gerade sagen, es gibt Leute, die glauben, Deutschland, das sei ein Bierzelt. Aber sie das nur mit dem Oktoberfest in Verbindung bringen.
Ein großes Bierfest mit einer riesen Gaudi. Ja, denkt man teilweise. Und genauso waren wir aber zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, das find ich wieder interessant, damit wir auch mal ein bisschen hier was abbekommen, schlecht informiert über Osteuropa. Da wussten wir so gut wie gar nichts drüber. Und
klar, stimmt.
Man sieht so ein bisschen wieder mal, ja, also wir haben alle, jeder hat so einen Trichter, in den er hineinblickt, und das wollen wir mit unserem Podcast aber lösen. Wir wollen das Trichter sehen oder das Scheuklappen sehen, zumindest versuchen, so ein bisschen aufzudröseln. Und ihr wisst ja auch, wir sind jetzt keine spirituell verrückten Menschen. Wir lieben auch die wissenschaftliche Ansicht. Die ist immer wichtig für uns. Aber wenn man uns auf eine Waage stellen würde, dann würden wir ja schon so ein bisschen mehr auf Seiten der Spiritualität stehen. Ich glaube, das kannst du so unterschreiben, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist klar, dafür stehen wir ja ein. Und ich sag mal, ein Wissenschaftler, der sich für Spiritualität öffnet, steht ja trotzdem auf dem Standpunkt der Wissenschaft. Und so sind wir natürlich auch auf dem Standpunkt der Spiritualität.
So schaut das aus. Ja, und wie gesagt, weitere Folgen könnt ihr hier genau da finden, wo ihr jetzt diese Folge gefunden habt. Und ihr könnt Themenvorschläge machen. Entweder, wenn es hier eine Kommentarfunktion gibt, hier direkt unten drunter oder per E-Mail an info@wegweiser-podcast.de, info@wegweiser-podcast.de. Da sind wir schon wieder am Ende dieser schönen Folge angelangt. Mein lieber Alex, ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Skript. Ich habe viel heute dazugelernt, muss ich sagen.
Das freut mich, das freut mich. Und dann lass mal hören, ob dir der Begriff Rosenkreuzer, ob dir der jetzt mal in der nächsten Zeit irgendwo außerhalb unseres Podcasts begegnet. Da bin ich gespannt.
Ich werde ab jetzt nur noch Domradio hören und dann wird er mir garantiert begegnen. Also, ja. Wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Also, tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.